Was um Gottes Willen oder wer auch immer da am Werke war, ist da neulich los gewesen. Es stirbt das Oberhaupt einer Glaubensgemeinschaft. Und alle Welt steht Kopf oder tut jedenfalls so. 200 Regierungschefs sind in Rom angereist zur Beerdigung. Der Spiegel schreibt, das war großes Welttheater. Sein Sterben hatte weltweit den Alltag unterbrochen. Sein Tod räumte die Terminkalender der Mächtigen frei. In der Raserei und Kurzlebigkeit der irdischen Moderne war der Papst imstande, die Zeit anzuhalten. Man merkt, dem Journalisten fließt der Predigertonfall in die Tastatur. Die Johannespassion am Petersplatz hatte alle anderen Nachrichten verdrängt. Im Irak konstituierte sich 2 Jahre nach dem Sturz Saddams endlich eine demokratisch gewählte Staatsspitze. Doch ein solches Wunder, zählte genauso wenig wie ein anderes Wunder zu Füßen des fernen Himalaya, wo die Erzfeinde Indien und Pakistan sich daran machten, ihren neuen Versuch zur Entspannung mit einer Busfahrt über die Waffenstillstandslinie im zerrissenen Kaschmir zu beweisen. All das war vergessen, wie ausgelöscht aus der Öffentlichkeit. Politik interessierte niemanden mehr, auch die Politiker nicht. 4 Millionen Menschen, schätzungsweise, hatten sich auf den Weg nach Rom gemacht. Es war ein metaphysisches Woodstock. Ein Happening, auf dem Rosenkränze gebetet, uralte Litaneien gemurmelt wurden, als wäre es selbstverständlich, im Zeitalter von Nanotechnik und Bionik an die gebenedeite Jungfrau zu glauben. Das schreibt er übrigens, wie man im Laufe des Abends noch sehen wird, ohne jede Ironie. Er ist begeistert davon. Die öffentlichen Medien berichteten, da sei die globalisierte moralische Instanz gestorben. Mit 3 Ausrufungszeichen begeistert, zitiert von einem Wissenschaftler namens Gordon Ash. Und keiner nahm Anstoß daran, dass da gesagt wird, da ist einer gestorben, der hat die Leute geistig geführt. Früher hat sowas mal geheißen, ein Mann für die selbstgewählte Unmündigkeit im Geiste ist gestorben. Nein, hier war man begeistert. Auch, dass dort ein spiritueller Führer der Welt am Werke gewesen sei, wurde mit Zustimmung zitiert von einem Herrn Wiesel. Und keiner nahm Anstoß daran, dass als Prädikat dieses Mannes gesagt wurde, Johannes Paul hat so mehr so unbegreifliche Gründe, gute Gründe des Weltgeschehens geboten. Mehr so welche, die man nicht verstehen, sondern nur glauben kann. Gegen so viel Selbstverständlichkeit will ich ein kleines bisschen doch mal mich in Sachen Aufklärung versuchen. Was ist eigentlich der Papst? Was ist das für eine Gestalt, die da so verehrt wurde? Der Papst ist zunächst einmal schlicht und ergreifend das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und damit ist er ein Oberhaupt ungewöhnlichen Typus. Er ist nicht Oberhaupt dadurch, dass er politische Macht über staatsbürgerliche Untertanen hat. Er ist nicht Oberhaupt, weil er wie ein Unternehmer in seinem Eigentum Kommandogewalt über lohnabhängig Beschäftigte hat, weil er ökonomische Macht hat. Der Papst ist ein Oberhaupt, der seinen Führungsanspruch erst einmal ausschließlich darauf stützt, dass es den Glauben einer Gemeinde, die ihm gleichgesinnt ist, gibt. Also der ist Oberhaupt durch eine mit freiem Geist zumindest frei nachvollzogenen Denkungsart, die man da mal reingetapst ist in diese Denkungsart, da gibt es so andere Wege, die so frei sind. Aber dann, wenn man erstmal erwachsen ist, ist es wohl so. Dann hat der Papst auch noch eine Außenseite in seinem Amt. Er repräsentiert diese Glaubensgemeinschaft. Er repräsentiert sie als Institution, als Kirche. Im Rahmen von Gemeinschaften, die etwas handfester gestrickt sind, nämlich im Rahmen von Nationen, im Rahmen von Staaten. Das sind so erstmal die elementaren Bestimmungen dessen, was der Papst ist. Das bedeutet aber, dass jeder Respekt, der diesem Mann entgegengebracht wird, irgendetwas an Glaube schätzt und irgendetwas an Kirche schätzt. Es ist ein Schwindel, wenn da gesagt wurde, das war so ein Mensch, der einfach mitgerissen hat. Es ist umgekehrt. Nur wenn man an der Denkungsart und an der Institution dieser Denkungsart Kirche etwas schätzt, greift man dann auch noch zu dem schon ein bisschen frivolen Argument, das hätte dieser Mensch auch noch toll dargestellt. Obwohl das seinen Platz hatte. Keine Zeitung, die die Darstellungskünste dieses Papstes für seine Gesinnung nicht ins rechte Licht gesetzt hätte. So was ist das. So hat er das dargestellt. Dass diese Glaubensgemeinschaft der Christenmenschen, der katholischen Christenmenschen, ein solches Oberhaupt hat, so einen geistlichen Führer, und dass sie dieses Oberhaupt als Autorität verehrt, das gehört zu dem Glauben dieser Gemeinde dazu und wirft schon ein erstes Licht auf diese Sorte Denkungsart. Das ist eine Denkungsart, die will geistig geführt sein. Die will unfrei denken, von einer Autorität gesagt bekommen, wie sie zu denken hat, wie sie zu leben hat. Das haben Aufklärer, da habe ich schon mal drauf angespielt, früher mal selbstgewählte Unmündigkeit genannt. Schauen wir uns also mal an, was dieser Papst eigentlich macht und was er erstmal seiner Gemeinde, dann aber offenbar einer größeren Gemeinde zu bieten hat. Natürlich macht der Papst das, was katholische Priester immer machen, das macht er ganz viel, also Messe lesen, beten, Weihrauch verteilen und so ein Zeug. Aber da will ich nicht so drauf abheben, sondern mehr an diesem Oberhaupt entlang denken. Der Papst, das ist seine Haupttätigkeit, deutet die Schriften der Bibel, also so ein Schriftgut aus dem Palästina vor über 2000 Jahren, aus, und zwar zu Lebensregeln für hier und heute. Das müssen komische Sätze sein, die da drin stehen in den Büchern, wenn sie sich zu Lebensregeln verwursten lassen, die immer passen. Also die zu dieser Hirtengesellschaft unter römischer Kolonialmacht vor über 2000 Jahren gepasst haben, die eine richtige Denkungsart für Feudalgesellschaften waren, die im Kapitalismus immer noch einem Bescheid geben, wo es lang geht, im Faschismus auch und so weiter. Naja, was sind das für Sätze, die dabei herauskommen? Der Logik nach eben aller Weltsweisheiten. Der Papst zum Beispiel war ein großer Verkünder des Dogmas: Fürchtet euch nicht. Matthäus 10, 26 bis 31 kommt da fünfmal vor. Ja, das ist so eine Lebensregel, die kann man immer anwenden. Wenn man zum Zahnarzt muss, Kopf hoch. Wenn man in den Krieg muss, fürchtet euch nicht. Diesem Papst wurde nachgesagt, mit diesem Satz hätte er den Kommunismus gestürzt. Es handelt sich um den Inhalt nach aller Weltsweisheiten, aus denen für sich heraus gar nichts abzuleiten geht, gar kein Handeln abzuleiten geht, wo der Trick eben darin besteht, die als, da geht es jetzt lang, auf irgendeine Situation anzuwenden, wo dieser Papst sie gerade angewandt sehen will. Der Papst behauptet zweitens, das gehört zu seiner Tätigkeit, diese Lebensregeln als verbindlich, als allgemeingültig, als die gelten einfach, denen muss man folgen. Mit einem eigentümlichen Argument. Das Argument heißt, das hat er herausgefunden aus Schriften, die heilig sind, und bei sowas ist er unfehlbar. Es ist eine Argumentation, die den Glauben kennzeichnet. Der Glaube begründet sich mit Glaube. Man muss eben an diese Unfehlbarkeit des Papstes glauben. Dann glaubt man ihm auch, was der sagt, was man glauben soll. Und mit solchen, auf diesem Weg zu allgemeingültigen Wahrheiten und Lebensregeln erklärten Sprüchen, hat dann der Papst die Aufgabe, alle Welt zu mahnen und zu missionieren. Das ist seine dritte Hauptaufgabe. Das hat dieser Papst auch wirklich reichlich gemacht, immer auf der Achse der Mann. Erst den Boden geküsst in jedem Land und dann alle gemahnt und missioniert. Und zwar alle gleichermaßen. Ob die Leute arm sind oder ob sie reiche sind, ob sie die Untertanen eines Staates sind oder seine politischen Regenten, allen ist er gekommen und hat ihnen gesagt, fürchtet euch nicht oder haltet euch an die von mir aus der Bibel herausgelesene Kultur des Lebens. Was hat das zu bedeuten gehabt? Naja, für die einen hieß es, haltet euch an die Kultur des Lebens, lasst das mit den Kondomen. Und bei den anderen, bei George Bush, hat er mit demselben Spruch auch mal, du, das mit dem Krieg ist nicht schön gesagt. Das verstößt gegen die Kultur des Lebens. Diese Sorte, alle gleichermaßen mit solchen Sinnsprüchen zu mahnen und zu missionieren, das ist eigentlich die Hauptbotschaft, die er damit verteilt. Es ist nämlich die Behauptung, eigentlich gäbe es keine Unterschiede zwischen den Menschen, die wären unwichtig. Seine Predigten, seine Mahnerei, seine Missioniererei stellt die Fiktion geistig her, es gäbe keine Gegensätze und keine Machtunterschiede zwischen den Menschen, alle seien gleiche Diener des Herrn und seiner Gebote. Mit dieser Botschaft der fiktiven, gleichberechtigten Dienerschaft an den Geboten des höchsten Herrn. Mit dieser Botschaft hat sich dieser Papst sogar den Ruf eingefangen, mit dieser Phrase hat er sich den Ruf eingefangen, er sei so etwas wie der letzte Kapitalismuskritiker in dieser Welt. Mittlerweile muss man sagen, er ist der vorletzte Kapitalismuskritiker. Das letzte in Sachen Kapitalismuskritik kommt jetzt von Müntefering. Er hat auch eine Sorte Kapitalismuskritik gemacht und die war in der Logik dieser Botschaft. Er hat zum Beispiel eine Enzyklika, das sind diese Lehrschriften oder so Schulungspapiere der katholischen Kirche geschrieben, die hieß Laborem Exercens. Das heißt so viel der, wo die Arbeit macht. Und da hat er da drin eine Lanze gebrochen für die Arbeit machen. Er hat gemeint, das sei was sehr Persönliches, die Arbeit zu machen. Und es wäre nicht im Sinne des Herrn, wenn man die Arbeit macht, verachtet. Die soll man achten. Das hat ihn den Ruf eingetragen, er sei ein Kapitalismuskritiker, dass der Mann die nützlichen Knechte der Kapitalvermehrung mit so einem ideellen Lohn abspeist, dass man vor denen aber doch immerhin den Hut ziehen soll, wenn sie sich schon so krumm schuften. Da dürfen die dann drauf stolz sein. Mehr sollen sie dann aber auch nicht mehr verlangen. Und das kriegen sie sogar. Warum soll denn ein Unternehmer, der den ganzen Ertrag der Arbeit einstreicht, nicht zwischendurch mal sagen, er hätte tolle Mitarbeiter? Er hat auch noch eine zweite Enzyklika zur Kapitalismuskritik verzapft, die heißt Centesimus Annus, das ist das 100. Jahr. Das spielt darauf an, dass die Kirche schon seit 100 Jahren, also zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Enzyklika, gemahnt hat, dass der Kapitalismus Gottes Geschöpfe achten soll. Immerhin hat der Kapitalismus das offenbar 100 Jahre gut vertragen, dass er so gemahnt wird. Und in dieser Enzyklika hat er vor etwas gewarnt, was es wirklich nicht gibt. Nämlich vor dem Kapitalismus pur. Da hat er gemeint, mal aufschreiben zu müssen, die Wirtschaft, insbesondere die Marktwirtschaft, kann sich nicht in einem institutionellen, rechtlichen und politischen Leerraum abspielen. Also mit 2E, Leerraum. Im Gegenteil, sie setzt die Sicherung der individuellen Freiheit und des Eigentums sowie eine stabile Währung und leistungsfähige öffentliche Dienste voraus. Hauptaufgabe des Staates ist es darum, diese Sicherheit zu garantieren. Das nennt sich Kapitalismuskritik, dass der Mann gesagt hat, der Kapitalismus geht nicht ohne einen Staat, der das Eigentum sichert in seiner Macht. Übrigens, diese Kapitalismuskritik ist ganz nah dran an dem, was der Müntefering jetzt verkündet. Also, das ist eine interessante Botschaft, dass er sagt, gegen einen Kapitalismus pur, den es gar nicht gibt, ist der Papst für einen Staat und verlangt, dass das weltweit begrüßt wird als, so sieht Gott das auch, der diesen Kapitalismus sichert. So zum Gewinn hat er auch was gesagt. Dem Gewinn kommt die berechtigte Funktion als Indikator für den guten Zustand und Betrieb des Unternehmens zu. Kapitalismuskritik halt. Also das ist das, was der Papst tut. Aus der Schrift, die er für heilig erklärt, deutet er Lebensweisheiten als Lebensregel für hier und heute aus. erklärt sie mit dem Dogma der Unfehlbarkeit für unbedingt zu befolgen, weil gültig, und belämmert, mahnend und missionierend damit reich und arm, mächtig und ohnmächtig und stellt damit die Fiktion der einigen Menschheit dar. Und Christenmenschen sind offenbar Leute, die so eine Sorte Auffassung von sich und der Welt schätzen. Die so ein Oberhaupt schätzen und eine solche Lehre dieses Oberhaupts schätzen. Christenmenschen sind Leute, die schätzen die Vorstellung von sich als ganz grundlos, aber dafür umso gründlicher ohnmächtige Objekte der im letzten undurchschaubaren Fügung einer höchsten Allmacht. Das ist die Grundkonstruktion des christlichen Glaubens, diese Reflexionsbestimmung. Der allmächtige Herr und der im Spiegel davon total ohnmächtige Spross. Christenmenschen sind Leute, die schätzen weiterhin die Vorstellung, dass sie Lebensregeln brauchen. Sie schätzen also die Vorstellung von sich, dass ihr bisschen eigener, freier Geist und freier Wille an den Zügel genommen werden muss. Sie schätzen von sich die Vorstellung, dass dieser freie Geist und freie Wille, wenn man ihn lässt, ohne solche Regeln lässt, ganz prinzipiell immer nur zu Ungemach führt, zu Zwietracht, zu Schaden, halt zu Sünden. Sie schätzen des Weiteren die Vorstellung, dass das überhaupt die einzig anerkennenswerte Leistung von Subjekten ist, dass sie sich solchen Lebensregeln unterordnen. Dass sie sich ein Leben lang bemühen, sie zu befolgen. Dass dieser Dienst an Erlassen höchsten Kalibers wahres Menschentum ist. Schließlich schätzen sie eben diese Vorstellung, die der Papst wirklich weltweit inszeniert hat. Dass in dieser Gestalt der Knechtsnatur des Menschen alle Menschen dieser Welt gleich sind. Dass die Unterschiede zwischen den Menschen, wie es sie gesellschaftlich, ökonomisch, machtmäßig gibt, uninteressant sind. Dass das egal ist, wer auf welchem Platz steht. Dass es nur einen interessanten Unterschied in der Welt gibt, nämlich den zwischen denen, die die Gebote befolgen, gottgefällig leben, und denen, die das nicht tun. Den Unterschied zwischen Gottgefälligen und Sündern. Und da merkt man, worin sich diese Denkungsart dann hienieden zusammenfasst, nämlich in dieser Kombination von totaler Selbsterniedrigung und totaler Selbstgerechtigkeit. Denn mit diesem Gedanken, alle Menschen sind zum Dienst an den Geboten verpflichtet, erhebt sich der Christenmensch zum selbstgerechten Richter über die Menschheit und scheidet die ununterbrochen in Gottgefällige und Sünder. Die Katholiken heutzutage in dieser Amtsperiode von Johannes Paul II. Haben aber auch bezeugt, wie das dann im praktischen Alltag so läuft mit dem Glauben. Wie das moderne Christen da halten. Also ich habe ja nachgelesen, was in der einen oder anderen Enzyklika steht, aber das macht doch kein Katholik. Das macht man erst, wenn man vom Glauben abgefallen ist. Ansonsten lesen Katholiken Enzykliken so viel, wie Wähler Parteiprogramme lesen. Außerdem sind die auch noch auf Lateinisch häufig. Und so Gebote, auf die die Kirche sehr viel Wert legt, weil sie ihre Wirkmächtigkeit zeigen, die so richtig ins saftige Leben greifen. Also so Vorschriften über Sex und Familie. Naja, die werden auch in christlichen Lebensgemeinschaften schon mal beiseite getan, wenn sich das Befolgen dieser Gebote mit dem Befolgen anderer Gebote, nämlich den weltlichen, die so die Konkurrenz im Berufsleben, das Zurechtkommen mit dem knappen Verdienst anbelangt und so weiter, wenn die sich damit beißen. Dann haben christliche Menschen vielleicht ein bisschen Gewissensbisse, aber das muss so sein. Und das Bemerkenswerte ist, bei allen Glaubensbissen, die sie dann in der Praxis schon mal haben, weil sie ja doch Realisten auch des bürgerlichen Lebens sind, bleiben sie aber sturgläubig. Also der moderne Katholik, der wird schon so sein, wie, wenn man dem Harald Schmidt glauben darf, der Norbert Blüm ihn zusammengefasst haben soll. Der soll gesagt haben, Rom kann machen, was es will, wir bleiben katholisch. Und am Papst schätzen diese Leute noch was ganz Besonderes. Nämlich, dass er dieser ihrer Denkungsart in der Welt Respekt verschafft hat. Und in der Welt Respekt verschafft. Dass er damit ihrer Denkungsart, dieser jenseitigen Anleitung, in der wirklichen Welt so etwas wie objektive Gültigkeit verschafft. Dafür verehren die diesen Johannes Paul II., weil er soll das auch sogar besonders gut hingekriegt haben. Und zwar müssen sie für diese Verehrung des Papstes, dass er ihrer Denkungsart Respekt verschafft hat, nicht einmal das katholische Dogma kennen, dass sie den Papst sowieso verehren müssen. Das katholische Dogma sagt nämlich, er ist immerhin der Stellvertreter Gottes auf Erden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jeder Katholik weiß. So schaffen es schon diese gläubigen Thomasse, den christlichen Glauben ein bisschen abstrakter zu schätzen und zu leben, als er in seiner aktuell gültigen Lehrmeinung im Kleingedruckten tatsächlich ausgeführt ist. Das ist mehr so die Abteilung Glaubenskongregation Ratzinger, also dafür ist die Heilige Inquisition, die heißt heute Kongregation zuständig, aber das braucht der Katholik nicht, um im Prinzip dieser Denkungsart von höherer Fügung und Fügung anzuhängen und die zu schätzen und ihren Repräsentanten zu verehren. Mit diesem Hinweis darauf, dass der moderne Glaube ein bisschen abstrakter ist als seine tatsächliche Lehrmeinung, habe ich einen kleinen Übergang mir auch gebastelt zu dem, was ja so zu studieren war, dass es wirklich nicht bloß Katholiken waren, die diesen Massenauflauf für den Papst da veranstaltet haben. Es waren ja massenhaft Leute aus anderen Glaubensgemeinschaften aufgeregt dabei. Und vor allen Dingen waren auch ganz viele dabei, die hängen gar keiner Glaubensgemeinschaft an, Gemeinschaften schon, aber mehr ihren Parteien und Staatsapparaten. Es waren auch ganz viele von denen dabei, die sagen, sie seien nur einer Sache verpflichtet, nämlich der Objektivität. Das sind die Journalisten. Die haben sich auf den Füßen da gestanden. Diese Leute verehren am Papst gleich eine abstraktere Version dieser Denkungsart höherer Fügung und Führung. Die haben das manchmal auch richtig so ausgesprochen. Die haben gesagt, es ist gut, dass es eine solche spirituelle Denke gibt, die der Papst repräsentiert und verkündet hat. Und das schätzen wir an ihm, das verehren wir an ihm. Es ist bloß so, das sind dann sicherlich keine Katholiken, aber an dieser Sorte Denke, an dieser Sorte, es gibt etwas über uns, was uns lenkt und Bescheid stößt. Und das ist gut so. So was brauchen wir Erdenwürmer. An dieser Sorte Denke müssen all die irgendwie Gefallen finden, die da diesen Papstrummel veranstaltet und mitgetragen haben. Oder zumindest müssen sie welche sein, die an der Verbreitung einer solchen Denkungsart sehr interessiert sind. Was ist das? Meine Behauptung ist, was Katholiken und diese vielen Nicht-Katholiken eint, ist ihre geistige Zuneigung zu Moral. Zum moralischen Denken über sich, über die Weltenläufe, über das, wo es lang geht, über das, warum es alles so ist, wie es ist. Das schätzen die gleichermaßen. Dazu will ich ein bisschen was sagen. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, diese moralische Denkungsart ist schädlich. Sie ist schädlich schon in dem Elementaren, wie man da denkt. Man denkt vielleicht nicht einen personalisierten Herrn, der mit Allmacht und Allwissen ausgestattet über einem im Himmel thront, als eigenständiges Subjekt und einem Bescheid gibt, wo es lang geht, in dessen Dienerschaft man sich mit Begeisterung begibt. Das denkt nicht jeder, der moralisch denkt. Aber das Resultat des Glaubens, denken Sie alle, dass es gut ist, wenn es so etwas wie über den Menschen stehende höchste Lebensregeln gibt, denen man sich verpflichtet. Und dass dieses ein Leben in einer Verpflichtung höchsten Lebensregeln gegenüber überhaupt das einzig lebenswerte Leben ist. Dass es so etwas geben soll, höchste Lebensregeln, denen man sich selbst verpflichtet und denen alle, daran will man glauben, alle Menschen eigentlich verpflichtet sind. Das kennzeichnet alles moralische Denken, egal in welcher speziellen Version. Ein paar Andeutungen, wie es dazugeht im moralischen Denken. Die Leute müssen sich jeden Tag um ihren Lebensunterhalt bemühen. Das müssen sie selbst tun. Der moralische Mensch legt sich das so zurecht. Was immer er da tut, erfolgt einem von ihm gebilligten Prinzip. Ein ihm bekömmlichen Prinzip. Er kümmert sich um seinen Erfolg. Er strebt nach Erfolg. Er betätigt sich selbst als einer, der so ist. Ein strebsamer Mensch ist er. Er hat ein Recht dazu, sich um seinen Erfolg zu bemühen. Ja, das ist das Weggehen von dem, was man dann im Werkeltagsleben wirklich praktisch machen muss und was einem da so alles aufgebrummt ist und wie es ausgeht, zu was man dabei überhaupt kommt. Es ist ersetzt durch diesen Gedanken, man erfüllt ein gebilligtes, gutes Prinzip, nämlich das Prinzip des Strebens nach Erfolg. Und es ist ein Trick, weil er jetzt das tägliche Leben zurechtlegt, ein geistiger Trick. Er legt das tägliche Leben zurecht als das Verfolgen eines selbstgewählten Ziels und einer aus einem selbst definierten Leistung, durch eine von einem selbst definierten Leistung. Dabei ist es alles ein Schwindel. Dieses, dass man selbst seinen Lebensunterhalt verdienen muss, diese Sorte Privatvorsorge, ist gar kein selbstgewähltes Ziel. Das ist die Auflage einer kapitalistischen Marktwirtschaft, die unterbindet, das ist so etwas wie einen gesellschaftlichen Plan der Erfüllung der Lebensnotwendigkeiten der Menschen gibt und jeden in die Konkurrenzsituation wirft, privat dem Markt der Verdienstmöglichkeiten und der Warenwelt abzuringen, zu was man es halt bringt. Und diese aufgezwungene Selbstvorsorge inklusive des Wegs, Konkurrenz um einen Beruf, Konkurrenz um Verdienst, diese aufgezwungene eigene Bemühung, die legt sich eben ein moralischer Mensch zurecht, wie er verfolgt seinem freien Ziel des Erfolgs nach seinem frei gewählten Ziel selbstdefinierter Leistung und Strebsamkeit. Natürlich wissen zweitens moralische Menschen, dass sie sich bei diesem heroischen freien Getreibe, wie sie sich das vorstellen, ununterbrochen an Vorgaben halten, die es außerhalb von ihnen gibt. Sie halten sich an ökonomische Vorgaben, da gibt es Preise, mit denen man rechnen muss. Sie halten sich an staatliche Gesetze. Sie kommen dabei auch manchmal gar nicht gut weg. Wieder denkt sich der moralische Mensch die Sache ganz anders. Dieses sich an äußere Zwänge ökonomischer, politischer Art halten, was dann natürlich wirklich jeder selbst machen muss, das nimmt einem die Staatsgewalt ja nicht ab, dass man gehorsam ist. Legt sich so ein Mensch zurecht, als erfolgt wieder einem Prinzip, nämlich er verwirklicht seinen Anstand. Die aufgezwungene Selbstbeherrschung legt sich dieser Mensch als Leistung vor einem von ihm für alle Menschen gebilligten Prinzip des Anständigseins zurecht. Und dann erscheinen mit einem Mal die Regeln, denen man folgen muss, so als wären sie geboren aus einem selbst, als wäre man selbst in seinem Anstand die Quelle aller Regeln, denen man den lieben langen Tag lang sich beugt. Meine Mama hat immer behauptet, sie hätte in der Ehe durchgehalten, ohne jemals ein einziges Ehegesetz gelesen zu haben. Ich glaube ihr das. Die behauptet, das kommt von ihr. Das ist doch selbstverständlich. Das ist Anstand. Eine kleine Skizze über zwei von diesen höchsten Prinzipien, die ein moralischer Mensch sich zurechtlegt und mit der er sich jeden Tag seinen Werkeltag und seinen Familien Frieden und Unfrieden zurecht deutet und Erfolg und Anstand. Und wer so denkt, der hat dann ein ganz fertiges Bild eigentlich schon über die gesellschaftliche Welt, in der er sich bewegt. Auch für den scheidet sich die Menschheit in was ganz schrecklich anderes als in das, worin sie geschieden ist. Sehr, sehr zweidimensional. Der Mensch guckt auf die Menschheit und entdeckt nur noch zwei Typen von Menschen. Erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Und wer so denkt, sind die Leute eigentlich erfolgreich oder sind sie nicht erfolgreich? Der rechtfertigt implizit alle Jobs, alle Positionen, alle gesellschaftlichen Tätigkeiten, alle Ämter, die es im Kapitalismus und im bürgerlichen Staat gibt. Denn er schaut ja immer nur, ob es dem Inhaber dieser Position gelingt, sich darin erfolgreich zu bewähren. dann ist dieser moralische Mensch einer, wenn er arm ist, zieht er vor dem Reichen den Hut, weil eins kann man dem nicht absprechen. Er ist ein erfolgreicher Mensch. Es sei denn, der moralische Mensch hatte ja noch ein zweites Prinzip. Er entdeckt oder ihm wird aufgedeckt durch Enthüllungsjournalisten, dass es da welche gibt, die haben ihren Erfolg, aber nicht unter gleichzeitiger Einhaltung der anderen höchsten Lebensregeln, nämlich des Anstands. Ja, dann darf der kleine Mann kritisch werden. Und zwar auf eine tödlich verkehrte Art kritisch werden. Dann darf ein kleiner Mann mit seiner Bildzeitung ganz kritisch die Frage aufwerfen, ist unser Verteidigungsminister auf Steuergeldern mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr wirklich nur zu unserem Kriegsschauplatz geflogen? Das wäre in Ordnung. Das wäre erfolgreich und anständig. Oder hat er seine Nutten mitgenommen und hinter einem Schwimmingpool gebadet? Dann ist deswegen ein Verteidigungsminister unten durch. Er darf ganze Landstriche erfolgreich wegbombardieren. Aber mit einer Gräfin von Pillow oder wie die geheißen hat, im Swimmingpool planschen und das auf Steuergeldern, das ist unanständig. Das bricht dann einem solchen Menschen das Genick. Also zu dieser Denkungsart der höheren guten Richtlinien, der höheren guten Gründe, der höheren guten Kriterien, wie es sich gehört, sich auf der Welt zu bewegen, gehört allen Ernstes auch diese Sorte falsche Kritik, die dann wie ein ideeller Lohnertrag, wie ein Ersatz für materiellen Erfolg dem Menschen ganz fürchterlich wertvoll ist. Man merkt, es liegt auch bei dem ganz normal moralischen Menschen, der keinen Herrn im Himmel unbedingt sein eigen nennt. Genau dieselbe Sorte prinzipielle Mischung seiner Denkungsart von Selbsterniedrigung und Selbstgerechtigkeit vor. Die Selbsterniedrigung, dass er sich die Welt zurechtlegt als eine einzige Aufgabe, diesen höheren moralischen Geboten zu folgen, seine ganze Anerkennungswürdigkeit selbst darin definiert, dass er immer redlich, anständig nach Erfolg strebt, und diese Selbstgerechtigkeit mit der ganzen Gehässigkeit eines moralischen Menschen dauernd in der Umwelt herumzustochern, ob sie das genauso machen. Das ist so eine schädliche Denkungsart darin, dass die jede Sorte objektive Einsichtnahme verweigert. Welchen wirklichen, weltlichen, ökonomischen, politischen Zwängen man unterliegt und folgt. Wofür die eigentlich da sind, wohin die einen lenken, was die erzielen, was der Zweck solcher wirklichen, weltlichen, ökonomischen Einrichtungen und politischen Gesetze ist. Wer sie erlässt, wer der Nutznießer ist, all das ist einem moralischen Menschen völlig wurscht. Er hält sich daran und er hält sich daran in dem Geiste dieser Deutung, dass das wohl sein muss, wenn es um Erfolg und Anstand geht. Damit schluckt er dann sogar den kleinen Widerspruch zu seiner Vorstellung, dass das alles aus den inneren Gesetzen des Menschen herauskommt, der ihm ja irgendwie bekannt ist, dass ihm das nämlich immer als äußere Zwangsgewalt auch entgegentritt. Die Deutung des moralischen Menschen heißt, das ist leider notwendig. Es gibt immer welche, die sind nicht so anständig wie ich. Für die muss es sein. Vielleicht, wenn er philosophisch gesonnen ist, sagt er sogar, das muss für jeden sein, weil so ist der Mensch. Der Geist ist willig, aber das Fleisch, und ihr kennt es schon. Es ist eine schädliche Denkungsart, die nützt ihm nichts. Sie spendet ihm aber was. Sie spendet ihm einen Sinn. Sie spendet ihm eine Deutung der Welt, in der er sich bewegt, wo diese Welt, in der er sich bewegt, ganz grundsätzlich und ganz furchtbar abstrakt gedacht ist als bekömmlich für ihn, als nützlich für ihn, als eine Sphäre der Verwirklichung seiner Prinzipien. Es ist eine Sorte Denkungsart, das ist Sinndenken. Alles ist für etwas gut. Die versteht nichts. Aber sie hat für alles Verständnis. Sie durchschaut alles in ihrer Deutung als unentbehrlich und im Prinzip unveränderlich und sagt zu allem, und es ist gut so. Man merkt auch da, diese Haltung, und es ist gut so, das sind dazu braucht man kein Christ zu sein. Der Christ denkt es immer, es ist gut so. Der hat ja sein Leben lang eine schöne Aufgabe, sein Kreuz zu tragen und so. Aber der moralische Mensch auch. Der macht immer Erfahrungen. Und mindestens das hat er von der Welt schon wieder Erfahrungen gemacht. Die Moral ist nach der anderen Seite hin aber auch eine weit verbreitete und darin sehr aufschlussreiche und verräterische Denkungsart. Wenn das nämlich die Gang- und Gebegesinnung der Menschen ist und nicht nur von religiösen Sektierern, sondern wenn das die breite Denkungsart der Massen in der modernen Welt ist, dass sie sich immerzu mit guten Gründen, die sie sich jenseits der wirklichen Verhältnisse denkt, letzte Prinzipien, die die Welt zusammenhalten, wenn sie sich damit immer ihren Werkeltag so ausdeutet, dass man darin gut aufgehoben ist, dann ist es ja so etwas wie ein Bekenntnis dazu, dass wenn man diese Lebensverhältnisse so schnöde für sich zur Kenntnis nehmen würde, es einem da ganz schön schwerfallen würde, gute Gründe fürs Mitmachen zu finden. Es ist eigentlich ein schlechtes Licht auf die kapitalistischen und demokratischen Lebensverhältnisse, wenn Leute sagen, ja, wenn ich an so etwas nicht glauben könnte wie die Moral, dann wäre ja kein Sinn drin im Leben. Und daran merkt man auch noch Folgendes, wie unentbehrlich diese Denkungsart für die Verhältnisse ist, in denen sich die Menschen bewegen. Jetzt ist doch aber Demokratie als Staatsform und schon gleich Kapitalismus als Wirtschaftsform eine Organisation von herrschenden Interessen, die das Mittun der anderen dauernd braucht, die den freien Willen der Leute, sich um des Geldverdienens willen in die Fabriken zu bewegen und in die Büros, braucht, die das staatsbürgerliche Mitdenken beim Gehorsam braucht. Mitdenken, Mittun sind Produktivkräfte dieses Ladens. Und offenbar, damit das klappt, ist eine Denkungsart unverzichtbar, die sich für dieses Mitmachen, an dem das System hängt, immerzu gute Gründe, das zu tun, jenseits der Verhältnisse auszudenken, in denen man sich bewegt. Was Katholiken und Nicht-Katholiken, moralische Menschen halt, auch noch eint, das ist ein Mangel an ihrer Art zu denken, eine von ihnen verspürte Notdürftigkeit ihres Gedankenguts. Die sind zwar verrückt, aber nicht blöd. Diese von ihnen durchaus bewusst jenseits der praktischen Verhältnisse gedachten guten Gründe und Regeln. Die für sie das Mittun in dieser praktischen Welt begründen sollen. Die möchten sie dann irgendwie doch schon auch in dieser Welt wiederfinden können. Das ist ein Bedürfnis, das zu dieser Denkungsart dazugehört. In dieser praktischen Welt soll irgendwie doch als gültig verifiziert sein, was sie sich jenseits der praktischen Verhältnisse als Rechtfertigung zurechtlegen. Ja, und da muss man wirklich sagen, hat der Papst für diese Leute was geleistet. Das ist der Grund, warum die den schätzen. Dieser Papst hat ihnen das tatsächlich geliefert. Er hat dieses Bedürfnis des Moralismus in der praktischen Welt seine Gültigkeit, sich denken zu können. Den hat er genährt. Das hat er übrigens beliefert und genährt auf eine ganz komische Art und Weise, die aber sehr typisch für diese Denkungsart ist. Gerade indem er dauernd den Moralismus oder den Glauben angemahnt hat, indem er dauernd für ihn missioniert hat, indem er eigentlich dauernd den Beweis abgeliefert hat, danach richtet sich gar nichts. Der ist gar nicht verbreitet. Aber genauso geht der Gültigkeitsbeweis im moralischen Denken. Das moralische Denken und auch das gläubige Denken bekräftigt seine Weltanschauung ausgerechnet dadurch, dass man ununterbrochen die Abwesenheit der geglaubten edlen Gesetze und Richtlinien beklagt. Die Welt ist schlecht, ist das klassische Urteil durch die Brille der Moral. Ja, genau diese Sorte, es geht in der Welt ex negativo um die Moral. Ja, das hat der Papst blendend bedient. Immer auf Missionsachse. Immer zu am Mahnen. Immer zu am Missionieren. Diese Sorte Gültigkeits-, Existenz-, Relevanzbeweis des falschen weltanschaulichen Denkens, dafür steht überhaupt die Kirche als Institution. Dafür hat die Dauerbeschäftigte namens Pfarrer. Und die liefern für diese Notdürftigkeit des weltanschaulichen Denkens noch etwas. Die Kirche und die Pfarrer, das sind jetzt auch noch Instanzen des moralischen und gläubigen Denkens, die haben vom Staat die Zulassung. Die haben eine Lizenz der weltlichen Mächte. Die sind richtig staatlich anerkannte Institute des Moralisierens. Das freut moralische Menschen. Das ist wieder so eine Dialektik dieser Kriechergesinnung. Zuerst denken sich moralische Menschen höhere Gesetze. Gläubige sogar Gesetze eines höchsten Herrn, jenseits dieser weltlichen Reiche. Und wollen sich vorstellen, denen sind sogar die Staaten und ihre Macher untergeordnet. Dann aber in ihrem Notdürftigkeitsbefund, und wo gilt es jetzt und wo gilt es jetzt, kommt der Opportunismus dieser Vögel zum Zug. Wenn ihre Denkungsart von den Staatsgewalten den Stempel kriegt, zulässig, ja sogar wertvoll, dann ist es für diese Gläubigen glatt so etwas wie ein schöner Gottesbeweis. Ja, und wie gesagt, offenbar können mit so einer Sorte der Anerkanntheit des Moralisierens als Institution Kirche und Papst auch moralische Menschen was anfangen, die mit der katholischen Religion gar nichts am Hut haben. Die schätzen dann am Papstrummel ihrerseits ganz genauso. Eine weltliche Anerkanntheit eines solchen Denkens höherer guter Gründe und Gesetze, höherer Fügungen und Führungen. So viel mal zu dem Rummel. Und was da dran die Massenbeteiligung ausmacht, wie die zustande kommt, worauf sie beruht. Mein zweites Kapitel wendet sich jetzt folgendem zu. Der Papst ist zwar das Oberhaupt eines Reiches nicht von dieser Welt, aber ganz so jenseitig ist es dann doch nicht abgegangen in Rom. Da waren die weltlichen Mächte schon schwer dran beteiligt, an dem, was da zustande gekommen ist. Der italienische Staat zum Beispiel. Das ist übrigens der Staat, der in bürgerlichen Gründungszeiten mal so eine der härtesten Maßnahmen der Trennung von Staat und Kirche gemacht hat. Der hat damals nämlich den Kirchenstaat platt gemacht. Der italienische Staatspräsident, habe ich gelesen, residiert heutzutage in dem Palast, in dem früher mal der Papst residiert hat und Oberhaupt des katholischen Kirchenstaates war. Damals waren bürgerliche Staaten im Interesse der Gründung ihrer weltlichen Macht schwer daran interessiert, diese Glaubenstruppen mehr so ein bisschen in so eine Enklave zu sperren, halt in den Vatikan. Mittlerweile muss sich da was geändert haben am Verhältnis von Staat und Kirche. Der italienische Staat diesmal hat seine gesamten Fähigkeit der Notstandsbewältigung und Eventorganisation aufgeboten und hat dieses Fest des katholischen Totenkults da unten nach der organisatorischen Seite hin auf die Beine gestellt. Seine Polizei hat es alles organisiert. Das italienische Militär hat Rom mit Flugabwehrraketen umstellt, damit da auch nur nichts passiert. Und diese Medien, also diese berühmten Volksaufklärer, die von der kritischen Front, die immer alles kritisch durchleuchten, die haben überhaupt erst mit ihren weltweiten Senderechten dafür gesorgt, dass auf der ganzen Welt im Fernsehen nichts anderes zu gucken war, als der Papst ist tot. Abends kam ich nach Hause, völlig unbedarft, macht den Fernseher an, keine nackten Weiber, der Papst ist tot. Morgens schon wieder, da war er immer noch tot. Bis in die nächste Nacht hinein, auf allen Sendern immer dasselbe. Habe ich gedacht, Lesen bildet. Greife ich zu meiner Tageszeitung, erste Seite Papst, zweite Seite Papst, dritte Seite Papst, vierte Seite Papst, vermischtes Papst. Es ist das Blatt, in dem immer so ein kluger Kopf steckt. Aber bei den anderen war es ganz genauso. Also die haben überhaupt erst aus diesem römischen Totenkult dieses globale Event gemacht. Aber ganz besonders wichtig war Folgendes. Der Papst, der ja der moralische Führer eines Reiches nicht von dieser Welt ist, hat ganz viel Besuch und Unterstützung von den Oberhäuptern der Reiche dieser Welt bekommen. Was die da wollen, ist eigentlich ganz leicht zu erklären. und in gewisser Weise auch durchschaut. Dieser ideelle Führer mit einer großen Anhängerschaft, der ist da nach seinem Ableben weltöffentlich gepusht worden von den wirklichen Führern dieser Welt, damit die Anerkennung dieses Papstes, diese gesinnungsmäßige Anerkennung des Papstes auf die wirklichen Weltenführer, auf die wirklich Mächtigen dieser Welt, als deren Legitimation fällt. Darum ging es da. Und für so eine Show und für so eine Agitation haben die Mächtigen sogar halt ihren Terminkalender geändert. Es ist sogar was Tragisches passiert. Camilla wurde erst einen Tag später legitime Ehefrau. Und es sind sogar Briefmarken in England falsch gedruckt worden. Also, eigentlich wusste das jeder, dass es darum geht. Es gibt manchmal auch ungerechte Opfer in der Weltgeschichte. Die Tour kann man vielleicht nochmal charakterisieren. Der Weg ist, man muss als wirklich Mächtiger der Welt für einen kurzen Zeitraum halbwegs glaubwürdig eine Lüge vorspielen. Die Lüge nämlich, auch als Mächtiger unterstelle man sein Gewissen solchen höchsten Richtsprüchen moralischer Institutionen. Man reihe sich im Gewande der Demut ein in die lange Schlange aller gleichberechtigten Schafe. Komischerweise sind diese Böcke aber dann trotzdem in der ersten Reihe gewesen. Das kann nicht nach dem Grundsatz gewesen sein, die Letzten werden die Ersten sein. Egal, jedenfalls ist man dann da und spielt das für einen Tag vor. Man inszeniert diese vom moralischen Menschen und vom gläubigen Menschen so geschätzte Weltsicht der Gleichstellung aller Menschen in ihrer Knechtsnatur, in ihrer Dienstnatur vor höchsten Prinzipien. Und die Technik, daraus dann, also aus dieser Milch der frommen Denkungsart, Nektar auf die weltliche Herrschaft abzusaugen, gut, ich kann es auch lateinisch sagen. Also lateinisch ist das Transsubstantiation. Man muss das innere Wesen der Sache gekonnt austauschen. Also die Technik dafür ist die Grußadresse. Grußadressen wurden reichlich produziert und die gehen so. Wo sind sie denn, die Grußadressen? Da sind sie. Manchmal kann man sogar raten, wer es ist. Einer hat gesagt, Johannes Paul war sehr besorgt über die Welt, in der wir leben. Und er fühlte wie ich. Merkt ihr? Der? Und er fühlte wie ich, dass in einem Krieg alle Verlierer sind. Das war Kofi Annan. Der hat was Ähnliches gesagt. Joschka hat so gemacht. Doch er zeigte nicht nur Solidarität, sondern bemühte sich auch aktiv um Konfliktlösung und die Sicherung des Weltfriedens. Ziemlich ähnlich. Also, ja, aber erstmal Kofi Annan, das ist halt die Lebenslüge des Chefs der Vereinten Nationen, wenn er sich mal so richtig als Vereinte Nationen hinstellt. Diese Lebenslüge, es geht bei den Vereinten Nationen darum, bloß keinen Krieg. Die Nationen sind vereint im Friedenswillen. Für diese Lüge der UNO zapft er die Lebenslüge des Papstes an. Kultur des Lebens und so. Jawohl, Kofi Annan auch dafür. Was er ein bisschen natürlich dabei unter den Tisch fallen lässt, ist, dass die Vereinten Nationen der Ort sind, auf denen heutzutage modernerweise Kriege beschlossen werden. Unser Bundespräsident Köhler, folgende Grußadresse. Er war ein Vorbild für die Menschen aller Kulturen, kannte keinerlei Berührungsängste und war immer um die Verständigung bemüht. Er stand für die Versöhnung zwischen Polen und Deutschen und begrüßte die deutsche Einheit. Ja, das ist gekonnt. Also die deutsche Einheit, erfahren wir hier, ist zustande gekommen, um endlich mit den Berührungsängsten zwischen den Menschen Schluss zu machen, wie das der Papst uns vorbildlich vorgelebt hat. Dieser Sieg Deutschlands im Kalten Krieg wird jetzt am Tag des Papsttods beweihräuchert als ein Akt der Menschenliebe. Was man natürlich nicht nachfragen darf, ist, wenn es darum geht, immer die Berührungsängste zwischen den Kulturen abzubauen, warum der Köhler sich dann nicht dafür einsetzt, dass alle Asylanten dieser Welt nach Deutschland kommen können. Nach der Devise der Bibel, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wäre doch auch mal eine Anwendung des Evangeliums. Der Bundeskanzler sagt im ZDF, der Papst stand für Wirtschaft für die Menschen, nicht Menschen für die Wirtschaft. Das ist eine sehr schöne Parole für den Mann, der gerade eine Agenda 2010 erlassen hat, die von vorne bis hinten nach der Devise geht, die Leute sind zu teuer für die deutsche Wirtschaft. Und George W. Bush ist ja in so einer Art Dreieinigkeit da angereist mit Präsident Vater, Präsident Sohn und Vorgänger als Heiliger Geist, hat sich da auch in die erste Reihe gekniet und hat folgende Grußadresse verzapft. Die katholische Kirche hat ihren Hirten verloren, die Welt einen Verfechter der menschlichen Freiheit verloren. Ein guter und gläubiger Diener Gottes wurde heimgerufen. Papst Johannes Paul II. War eine Inspiration für Millionen Amerikaner und für viele mehr in der Welt. Woraus wir entnehmen, dass der Irakkrieg wahrscheinlich so eine Art amerikanischer Gottesdienst ist. Also das ist die Technik der Grußadresse, die immer dieselbe Tour abspielt. Es findet eine tiefe Verneigung vor dem Gottesmann und seiner Fangemeinde statt. Und weil sich diese Großen vor dem verneigen, hat er schon wieder noch mehr Fans, der Johannes Paul II. Um dann gleich anschließend als Gesinnung des Papstes und als Leistung des Papstes etwas zu loben, was die schon bekannten und verbreiteten Werbesprüche für die eigene Regierungstätigkeit sind. Übrigens, bei Politikern, die in der Weltöffentlichkeit nicht geschätzt sind, durchschauen das Journalisten sofort. Beim Mugabe haben sie den Bischof von Simbabwe zitiert. Dieser Mann wird jede Gelegenheit nutzen, um nach Europa zu fliegen, um für sich Werbung zu machen. Der Mann ist schamlos. Aber warum denn bloß der? In diese Abteilung Grußadresse, in diese Abteilung Transsubstantiation der moralischen Zuneigung für diesen spirituellen Führer in Zustimmung zur Politik und zum Kurs der weltlich wirklich Mächtigen. Da gehört auch diese wirklich reichlich übertriebene Behauptung über den Wojtyla hinein, der habe den Kommunismus gestürzt. Die Journalisten entblöden sich allen Ernstes nicht zu sagen, der ist nach Polen gegangen, hat gesagt, fürchtet euch nicht und Schluss war's mit einem ganzen Staatenbündnis. Also das ist ja reichliche Übertreibung. Aber es ist auch was Interessantes, was da passiert. Also die kleine dialektische Gehässigkeit kann ich mir nicht verkneifen zu sagen. Den christlichen Kirchenchef, den loben westliche Journalisten und Politiker genau in einer Leistung, die sie dem Islam gerade so mörderisch zur Last legen. Der katholische Glaube kriegt ein Pluszeichen dafür, hat er gar nicht geschafft, aber bitteschön, die Aussage ist, diese Glaubensgemeinschaft hat zerstörerisch, zersetzend, stürzend einen ganzen Staatenblock kaputt gemacht. Und das ist gut so. Der Bin Laden soll sich das anhören. Wie gesagt, es ist übertrieben, was da über den Wojtyla behauptet wird, aber eine Sache stimmt da dran. Als Johannes Paul II., als dieser Papst, hat dieser Mann realsozialistischen Politführern nie zugestanden, was er den Chefs von kapitalistischem Geschäft und kapitalistischen Staaten immer zugesprochen hat. Die hat er nämlich immer als die zuständige Adresse, als die Verantwortlichen für seine Weltverbesserungspredigten angesprochen. Es ist also so, nicht obwohl der Papst diesen Vögeln die Leviten gelesen hat, wie es in den Zeitungen hieß, schätzen die an dem was. Nein, die Art und Weise, wie der Papst denen die Leviten gelesen hat, hat was für sie getan. Die Leviten des Papstes in der Strickart, die ich oben kurz charakterisiert habe, die haben dem Imperialismus einen Dienst erwiesen, und zwar einen Dienst an seiner Ideologie, einen Dienst an seiner Moral, ein Dienst an seinen Titeln von Frieden und Freiheit. Das hat der Papst wirklich gemacht. Er ist sogar zum amerikanischen Präsidenten gefahren und hat ihn zu Frieden gemahnt. Achte mir auf den Frieden. Was hat der amerikanische Präsident zu Recht dabei herausgehört? Dass ihm damit die Zuständigkeit für Krieg und Frieden auf der Welt zugesprochen wird. Dass er angesprochen ist als der, das ist das dir zugestandene Amt, das dir auch aus meiner jenseitigen spirituellen Legitimation heraus zugesprochene Amt, für den Gewalthaushalt zwischen Staaten in der ganzen Welt zuständig zu sein. Und so hat sich der amerikanische Präsident gerne mahnen lassen, weil er sich in seinem Amt und in seiner Macht und in seiner Zuständigkeit dadurch bestätigt gesehen hat. Und wenn der Papst in der Welt herumgefahren ist und Staatenführern Freiheit gepredigt hat, in Lateinamerika zum Beispiel, ja, dann haben die westlichen Staaten aus dieser Predigt gleich ihren Leib- und Magentitel für welche Systeme auf der Welt überhaupt zugelassen sind, herausgehört. Da haben sie gleich ihr Programm vom Papst ideell bestätigt gesehen, dass es um die Freiheit des freien Geschäftemachens auf der Welt geht. Sogar kleine gemaßregelte Potentaten konnten die Mahnung Vergesst es nicht, der Mensch ist ein von Gott gemachtes Ebenbild, hat Freiheit verdient, immer für sich ausbeuten. Nämlich, allemal waren sie auch als Gemaßregelte damit, als die angesprochen sind, die zuständig sind fürs Lizenzengeben für ihre Bürger. Die legitimen Lizenzenmacher für die Untertanen sind. Sie sollen vielleicht ein bisschen großzügigere Lizenzen machen, die Mahnung sollen sie heraushören, aber dass sie dafür die Zuständigen sind, dass sie das entscheiden, war allemal mit abgeweihräuchert. Damit diese Sorte wechselseitige Beweihräucherung von Glaube und politischer Macht so geschmiert läuft, wie das jetzt läuft offenbar. Dafür war die kleine Andeutung mit früher war das auch mal anders. Gut. Dafür muss natürlich etwas gelungen sein, etwas fertig sein. Nämlich die Subsumption oder der gekonnte Einbau der Kirche, der moralischen Denkungsart unter den Staat, in den bürgerlichen Staat. Das ist die Bedingung dafür, dass es dieses schändliche, wechselseitige Weihrauchschwingen so gibt. Da muss die Kirche eins akzeptiert haben. Die Kirche verzichtet darauf, dass ihre moralischen Richtsprüche wirklich verbindlich sind. Dass die politische Macht binden, dass die umgesetzt gehören. Sie verzichtet darauf, dass ihre moralischen Richtsprüche gelten, bekommt dafür aber vom Staat, vom bürgerlichen Staat, vom demokratischen Staat, die Anerkennung als ja eine Instanz solcher Sprüche, darf sie in seinem Laden sein. Das Amt des Moralisierens, des Richtsprüchemachens darf sie haben, sie darf sogar Gutes tun, sie darf sogar missionieren, aber sie muss sich auf der anderen Seite eben darin bescheiden, dass es dann bloß moralische Richtsprüche sind. Und dieses objektiv geistig betrachtet zynische Verhältnis von Macht zu Moral und Glaube, das organisieren bürgerliche Staaten, die sich Religionsfreiheit in die Verfassung geschrieben haben. Glauben darf man schon allen möglichen Scheiß, wenn man dem Lizenzgeber, Staat gegenüber, der einem diese Freiheit gibt, darauf verzichtet, auf irgendeine praktische Konsequenz solcher edlen Denkungsarten zu verzichten. Wenn das gelungen eingerichtet ist, wenn die Kirche darin ihren Platz gefunden hat, den sie schätzt, als anerkannte Institution des Moralisierens, dann ist die Sache fertig. Dann ist diese religiöse Denkungsart einerseits bloß Privatsache der Gläubigen, andererseits aber unmittelbar immer riesige Staatsaffäre. Dann ist nämlich dieses Verhältnis eingerichtet, dass aus allem, was Geschäft und Gewalt anrichtet, Glaube und Moral immer dieselbe falsche Lehre ziehen. Nämlich diese Lehre ziehen, da sieht man es wieder, wie sehr es den Menschen immer noch an der frommen, an der edlen Denkungsart gebricht. Also die Bestätigung ihrer moralischen Denke ex negativo als Auftrag. Und dann klingt sich sofort auf diese falsche Predigt die Politik ein und widmet ihr Machtgeschäft angeblich der Hebung von Sitte und Moral. Ja, das ist sehr gekonnt eingerichtet. Nur diese Realsozialisten haben das nicht hingekriegt. Die haben ihre Konkurrenz um die Massenseelen in Sachen haltet ihr zur Partei oder haltet ihr zu Gott so ernst genommen, dass sie etwas Absurdes zustande gebracht haben. Die haben Demutsprediger sich zu Feinden gemacht. Das war schon komisch. Ansonsten ist dieses Verhältnis alltäglich als wechselseitige Beweihräucherung von Staat und Kirche eingerichtet. Immer durchsetzt mit kritischen Untertönen. Das ist überhaupt der Zündstoff der wechselseitigen Bereicherung. Aber man muss schon sagen, dass das bei diesem Papsttod in Rom jetzt doch zu einer etwas außergewöhnlichen Orgie geraten ist. Und da muss man sich vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen, warum feiert denn dieses Verhältnis eine derartige Hochzeit? Die haben dieses zynische Verhältnis nicht haben wollen. Wie es eine bürgerliche Herrschaft unter dem Titel Religionsfreiheit einrichtet. Das Zynische daran ist, man genehmigt diese Denkungsart, setzt sich nicht mit ihr auseinander. Kein Wort der Aufklärung fällt mehr. Die Aufklärung gehört ins Geschichtsbuch. Man genehmigt sie, man schätzt sie, verlangt er aber dafür als Preis ab, auf Gültigkeit ihrer edlen Gedankengänge darf sie, wie alle anderen, im pluralistischen Meinungsgefüge nicht drängen. So, die realen Sozialisten waren zu diesem Zynismus aus irgendeinem Grund nicht so ganz aufgelegt. Die haben es für nötig gehalten, für ihre Arbeiter- und Bauernstaaten da, um die Seelen zu ringen. Also irgendwie so, nicht nur zu singen, es rettet uns kein höheres Wesen, sondern die Partei, die hat immer recht, sondern dann denen auch so zu Leibe zu rücken und zu sagen, lasst doch mal dieses Opium, nehmt doch lieber unsere Blockwurst. Und da ist es zu einem wirklich absurden Unglücksfall in der Geschichte gekommen. Die katholische Kirche und die evangelische Kirche, überhaupt diese Kirchen, haben das nicht gut gelitten. Die können offenbar mit dem zynischen Umgang mit dem Glauben viel besser leben, als mit so einer Ansprache, hau das denn überhaupt hin mit dieser Jungfrauengeburt und so, das können die nie leiden. Und es ist zu diesem Unglücksfall in der Geschichte gekommen, dass eine Denkungsart, die erstmal in einer groß angelegten Demutspredigt besteht, in einem der Mensch ist von Natur aus so, dass er folgsam sein muss. Ausgerechnet die haben die hingekriegt zu einer gewissen feindseligen Gesinnung gegen den Staat zu machen. Das wollte ich als komische Fußnote an der Stelle nochmal sagen. Warum das so ist, mag ich jetzt nicht, es führt zu weit. Ist nachlesbar in einem Buch, das wahrscheinlich nur noch bedingt erhältlich ist, wo das mal eine große Rolle gespielt hat, war bei Polen. Wo ich aber noch ein bisschen was zu sagen will, ist, warum ist denn das zu so einer Orgie geraten? Warum denn diese außerordentliche wechselseitige Beweihräucherung von Glaube und Macht? Meine Antwort darauf ist erstmal ganz billig. Dann gibt es offenbar bei der Macht einen außerordentlich hohen Bedarf an dieser Sorte Denkungsart. Dann ist ihnen es viel wert, dafür zu sorgen, viel von dieser Sorte idealistischer, überhöhter Gefolgschaftstreue, Zustimmung zu organisieren und auf die Mühlen der Politik zu lenken. Mit der idealistischen, überhöhten Zustimmung meine ich dieses Gedankengut der Zustimmung. Ganz grundsätzlich glaube ich dabei daran, dass ich bei einer guten, im letzten guten Nation dabei bin. Dass ich bei einer im letzten gut begründeten Sache dabei bin. Wo kommt der Bedarf her, das so zu schätzen und so zu fördern? Meine Meinung ist die, offenbar wissen die politischen Führer der westlichen Welt, dass sie die Gang- und Gäbe-Zustimmung ihrer Bürger, die übliche, die nicht so überhöhte Zustimmung ihrer Bürger, kräftig überstrapazieren mit ihrer Politik. Die übliche Zustimmung ist die, dass die Leute sich berechnend in die Verhältnisse fügen. Dass sie halt sagen, es bleibt mir doch nichts anderes übrig, es ist doch unrealistisch, an was anderes überhaupt zu denken, als ich muss mich nach der Decke strecken und mein Geld verdienen. Ich muss zurechtkommen. Diese Haltung, die sagt, es nutzt ja nichts, alles andere sind Flausen, dieses sich immer wieder bekräftigen, das berechnende Denken schon das Richtige und einzig Vernünftige und Realistische ist, auch wenn die Rechnungen in der Regel nicht besonders gut ausgehen. Ja, das ist eigentlich so die Gang- und Gäbe-Zustimmung im Kapitalismus und im bürgerlichen Theater. Weil der Umkehrschluss heißt ja immer, solange Leute sich so berechnend zu der Sache stellen, haben sie im Prinzip das zustimmende Urteil, dass man mit der so umgehen kann. Dass es eine Bedingung für eigene Berechnungen ist. Dass das sogar so etwas wie ein letztlich kalkulierbares und brauchbares Lebensmittel für einen ist. Das ist eigentlich die Gang- und Gäbe-Zustimmung zum Kapitalismus und auch zu seiner politischen Organisation. Und offenbar verlassen sich politische Führer heutzutage nicht gerne im Wesentlichen auf diese Gang- und Gäbe-Zustimmung zu ihrem Laden. Und das wundert mich wiederum nicht. Alle diese westlichen Nationen, deren Führer da nach Rom gepilgert sind, haben zwei Programme in der Mache, die diese berechnende Zustimmung des Bürgers, diese bürgerliche Kalkulation mit den bürgerlichen Lebensverhältnissen, wirklich überstrapazieren. Ja, wenn alle eine Krisen- und Standortkonkurrenz als Programm durchziehen und da dauernd sagen, der bislang übliche Lebensunterhalt, die bislang üblichen Verdienstmöglichkeiten, die bislang üblichen Arbeitszeiten sind nicht länger hinnehmbar. Man kann das auch auf Lateinisch sagen. Reform, 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 Reform. Dann ist es eine Sorte Politik, die entzieht in der Tat dem normalen berechnenden Gehorsam erklärtermaßen ein wenig die Berechnungsgrundlage. Und fürs Mitmachen ist dann die überhöhte Gesinnung, aber allemal bin ich bei einem guten Laden dabei, umso unentbehrlicher. Und auch das zweite Programm, das die imperialistischen Staaten da in der Mache haben. Bei den Amerikanern heißt es Kampf gegen den Terrorismus, Krieg gegen den Terrorismus. In Europa heißt es Kampf gegen den Terrorismus. Ist eine Sorte Politik, die bricht mit so einer Vorstellung eines schlichten staatsbürgerlichen Gehorsams. Ach, das geht schon alles seinen Gang. Nach der Seite hin ist es sogar so, dass diese christlich-abendländische Denkungsart, die da in diesen Feiern so gefeiert wurde, gleich direkt ein Beitrag zu dem Programm ist. Denn dieser Kampf gegen den Terrorismus ist ja immerhin einer, wo die imperialistischen Staaten dieser Welt einen Feind definiert haben, der kein staatlicher Feind ist, nicht ein anderer Staat, sondern wo sie aufräumen wollen mit einer politischen Gesinnung unterhalb des staatlichen Gewaltapparats, die unzufrieden ist mit den USA, die unzufrieden ist mit den westlichen Staaten, die unzufrieden ist mit den westlichen Geschäftskonditionen. Das alles ist in den Verdacht des Terrorismus geraten, seit da ein paar Radikalinskis auch mal ordentlich zugeschlagen haben. Und das ist eine Sorte Krieg, die fasst ja nichts Geringeres ins Auge, als wirklich mit einer Gesinnung aufzuräumen. Das ist sozusagen jetzt eine kleine Ankündigung fürs wahrscheinlich nächste Thema. So kommt es doch auf, dass die wirklich den Menschen aus dem islamischen Kulturkreis hinterhersteigen. Weil die Staaten dieser westlichen Hemisphäre diesen Kulturkreis überhaupt in den Verdacht gebracht haben, Sumpf einer anti-westlichen Gesinnung, die zu Terrorismus führt, zu sein. Wer so einen Krieg führt und sein Volk in eine solche Front stellt, der entdeckt sehr viel Brauchbares daran, mit diesem Volk sich ideell zusammenzuschließen in Form einer, wir gehören alle einer gemeinsamen guten Denkungsart an. Was uns eint, ist die christlich-abendländische Gesinnung. So erkläre ich mir diesen doch etwas außergewöhnlichen Bedarf an idealistischer Zustimmung zur weltlichen Macht, die sich da dieses Forum produziert hat. Das wäre mein zweiter Punkt. Einen dritten habe ich noch, den kündige ich erstmal an. An vorderster Front für dieses Theater haben sich ausgerechnet Leute verdient gemacht, die von Berufs- und Selbstbewusstsein die Zuständigen für kritischen Geist sind. Journalisten und Wissenschaftler. Und deren Stilblüten möchte ich am Schluss noch mal ein bisschen würdigen, was die da angerichtet haben. Gut, wenn's. Ihr könnt mich immer unterbrechen. Ne? Sonst labere ich einfach immer weiter. Nee. Wo habe ich den? Wo ist der Soziologe? Da ist der Soziologe.
Ich habe vorher noch was zu dem modernen Katholik. Mhm. Also wie der da Übergang geht. Du hattest vorhin gesagt, da hattest du noch den Blüm zitiert. So. Oma, erzählen, was es will. Wir bleiben katholisch. Mhm. Ein Beispiel dazu. Der Papst wettert gegen Kondome und damit gegen Verhütung überhaupt.
Es kam der Wahrheit schon ziemlich nah.
Er leistet sich ja damit einen Standpunkt, dass er den Menschen degradiert zu sowas wie einem Kanickel, weil er ja nicht will damit, dass die Lust von möglichen Folgen getrennt wird. Man kann sagen, wenn es solche Seuchen gibt, geht er und predigt er dazu, über Leichen zu gehen. Der moderne Katholik stellt sich jetzt dazu, dass er sagt, naja, an dem Punkt bin ich zumindest praktisch, vielleicht auch sogar Veräußerung, nicht seiner Meinung. Der Kondom, schrägstrich die Pille, ist auch bei mir im Haushalt zu finden und findet da seinen Zweck. Gleichzeitig ist es so, deswegen bleibt der Katholik ja Katholik in seiner Modernität, bricht er nicht deswegen gegen den Papst. Man konnte das ja auch zum Anlass nehmen, gegen diesen Standpunkt zu hetzen, weil er ist ja besonders in der zweiten Abteilung noch ziemlich zynisch, würde ich doch mal behaupten. Ja, Warum macht er das nicht? Das ist mir früh zu flott gegangen und da fehlt mir noch was.
Ja, meine Auskunft war die, weil auch der Gläubige an der Denkungsart überhaupt, an dieser sinnstiftenden Denkungsart überhaupt, es gibt eine höhere Fügung, die die Welt auf dem richtigen Kurs hält. Es gibt eine höhere Führung, die einem selber sagt, wo es lang geht. Die spendet einem die guten Gründe, an die man sich halten kann. Also an dieser Sorte moralischen Denken und an dieser Sorte Sinndenken über die Welt hängt der offenbar hauptseitig, sodass er die Glaubensinhalte schon als Christ ein wenig zur Spielmasse, dieses Standbein seiner Denkungsart macht. Insofern sind auch Gläubige letztlich bloß moralische Knalltüten. Nur dann kommst du auf diese Idee. Es gibt übrigens die anderen, die von der anderen Seite sich ranrobben. Und also Politiker werden im Wahlkampf immer gefragt, ob sie an Gott glauben. Und die sagen, naja, so eigentlich ab Personam nicht, aber im Prinzip schon. Jetzt merkst du, da ist die Schnittmenge. Und das ist offenbar das Standbein der Denkungsart. Und ob man das jetzt mit dieser Dreieinigkeit, das ist auch wirklich nicht einfach zu verstehen. Ob man das jetzt so im Detail kennt, also mir haben sie das mal als Bild klar gemacht. Wir haben drei Kerzen angezündet, in einer Flamme zusammengeführt und haben gesagt, siehst du, es gibt sie. Ja, Logo! Das ist dann offenbar nicht so wichtig. Nur eine kleine Korrektur. Man soll den Christen nicht so eine materialistische Denkungsart unterstellen. Das ist nicht so mit deinem Karnickel. Der Christ hat eine falsche Vorstellung vom Karnickel. Der meint nämlich, das Karnickel sei ein Wesen, das die Lust von der Sittlichkeit trennt. Und nur um der Lust willen rammelt. Weshalb der Rammler auch Rammler heißt. Und damit sich der Mensch übers Karnickel erhebt, soll er zeugen. Also so denken die, aber naja.
Man fehlt mit dem Karnickel, das ist in die Hose gegangen, aber das will ich
nicht. Du hast halt ein bisschen den Idealismus dieser Denkungsart nicht getroffen. So geht die. Damit es sich bei diesem körperlichen Akt um einen sittlichen handelt, muss ein Kind rauskommen. Das arme Bams, Frucht einer Sittlichkeit, das hat es dann davon. Und damit wird es, bis es erwachsen ist, gequält. Das kann ich euch versprechen.
Sie haben jetzt noch für deine Darstellung, wie die Arbeitszeiten sind in Staat und Kirche. Dass quasi die Predigten dürfen, solange sie nicht auch konsequent in der Predigt sind. Also da ist das vielleicht ein Satz in den Scherz, weil im Grunde genommen, es ist nicht so, dass der Staat den Zaum halten muss. Er tut so, als ob er die Verkörperung dieser Moral wäre. Das Staat gemeint. Es ist nicht so, dass sie nur die Grenzen zeigen. Das ist eigentlich eine Arbeitszeit. Das ist doch die Darstellung der Moral, die wird nicht nur gebracht. Die nützlichste eben halt diese Film, bis zu der Film.
Ja, das tut er. Aber es gibt auch immer die Differenz, und das ist im Übrigen auch die Kunst. Der Staat beruft sich dann auf die Kirche, sagt aber, er sei noch für viel mehr zuständig als die Kirche, nämlich er muss ja allen moralischen Gesichtspunkten in seiner deutschen Gemeinde Rechnung tragen. Das ist so sein Trick. Und Arbeitsteilung, ja, im Ergebnis ist es eine Arbeitsteilung, aber nicht übertreiben. Es gibt auch Ärgernisse zwischen Staat und Kirche bis heute. Interessant ist allerdings, wo die angesiedelt sind. Meine Behauptung war ja, das gelungen eingerichtete Verhältnis der Kirche zum Staat ist dann der Fall, wenn die Kirche auf die Gültigkeit ihrer moralischen Richtsprüche verzichtet, aber sehr darauf beharrt, als Lohn dafür ihre staatliche Lizenz als Richteramt, als sittlich-moralische Instanz zu bekommen. Und an der Stelle gibt es immer auch mal Knatsch zwischen Staat und Kirche. Da kann man sich als Staatsmann Kirche schnell auch mal zum Nörgler machen. Da passen Sie drauf auf, ob der Staat die Lizenz der Kirche, also als moralisierende Instanz, ob der die aufrechterhält und würdigt und zur Not auch mal ein bisschen finanziell schmiert. Ja, das ist auch unbestritten, dass politisches Agitieren immer, übrigens auch ein bisschen papstmäßig, zu Werke geht. Nämlich die neuesten Taten der Politik, wenn die agitieren dafür, als Ausfluss der gültigen Staatsmoral zu deuten. Ja, das stimmt. Gut, noch ein paar gehässige Bemerkungen zu den Intellektuellen. Mit dem Beruf Professor oder Journalist. Die normalerweise damit angeben, dass sie der Objektivität verpflichtet sind, in der Tradition der Aufklärung stehen, kritisch sind, und dass sich wissenschaftlicher und journalistischer Geist schwer unterscheidet von Glaube. Diesen Unterschied haben sie in einer Hinsicht bei diesem Event auch aufrechterhalten. Formell haben sie den Tod des Papstes und den Zauber drumherum distanziert abgehandelt. Aber eigentümlich an der Distanziertheit war, dass sie aus dieser Distanz heraus total parteilich geworden sind. Die Kombination von Distanziertheit und Parteilichkeit hat sie zusammengefasst in einer sehr einhelligen Botschaft aus ganz vielen Öffentlichkeitsorganen und aus ganz vielen Wissenschaftlermündern. Das könne man dem Papst nicht absprechen. Er erfülle eine unentbehrliche Funktion in der Welt. Er befriedige ein unabweisbares, anerkennungswürdiges Bedürfnis, das nämlich, dass der Mensch eine Orientierung braucht. Jetzt merkt man die Kombination von beiden, ja? Indem sie sagen, eine Orientierung braucht der Mensch. Das ist der Standpunkt der Distanziertheit. Man will nicht Partei ergreifen für den Katholizismus und seinen Chef. Die Parteilichkeit besteht aber darin, zu sagen, überhaupt so eine Sorte Denkungsart zu verbreiten, zu nähren und zu pflegen, das muss sein. Das ist gut so. Eine Orientierung braucht der Mensch. Das ist zunächst mal erstmal ein sehr elitärer Standpunkt, so daher zu quatschen. Das ist eine Denkerposition, eine Position von Journalisten und Wissenschaftlern, die ohne rot zu werden, implizit mit dem Verdacht unterwegs ist. Die Menschen sind eine am Gängelband zu führende Masse. Die brauchen Leitplanken. Die müssen in einen geistigen Korall gesperrt werden. Wenn man denen nicht sagt, was sie denken sollen und wie sie sich benehmen sollen, sind die immer auf dem Sprung außer Rand und Band zu geraten. Es ist irre, wie die unterwegs sind. Lauter brave Völker, die sich verarmen lassen, die sich in den Krieg schicken lassen, und diese Intellektuellen und Journalisten sind unterwegs und sagen, das muss sein, die brauchen eine Orientierung, diese Menschen. Der Mensch ist so ohne Orientierung, vor allen Dingen, wenn er in Massen auftritt, immer auf dem Sprung zum desorientiert rumkaotisieren. Das ist eine sehr elitäre Denkungsart. Was ist das überhaupt für ein Ding, was die meinen, was man da braucht? Orientierung. Das ist eine sehr schäbige Sache, die die da schätzen. Orientierung ist nicht Wissen. Das meint nicht, man kennt sich aus in, was sind die gültigen Kalkulationen in marktwirtschaftlichen Unternehmen, die dafür sorgen, dass der Profit immer dadurch zustande kommt, dass die Menschen als Kostenfaktoren durchkalkuliert werden. Das meinen die nicht. Auch nicht, was ist eigentlich die Gesetzgebung zum Eigentum und was bewirkt sie? Die Lizenz, die ganze Produktion als Eigentum kommandieren zu können. Nein, nein, darum geht es nicht. Orientierung meint auch nicht, auf der Basis eines soliden Wissens über die gesellschaftlichen Verhältnisse kann der Mensch gut begründete Pläne zur Umsetzung seiner Interessen machen. Also Orientierung in dem Sinne, der Mann hat einen guten Plan. Was die bei Orientierung denken, ist schon das, was Moral auch leistet. Sie wollen, dass die Menschen diese ganz grundsätzliche Voreingenommenheit im Geiste haben, dass alles auf der Welt, in der sie sich bewegen, letztlich dafür da ist, dass sie als kleine Blödmänner wissen, wo sie dran sind und wo es lang geht. Dazu bekennen sich solche Wissenschaftler und Journalisten, wenn sie am Papst loben, dass er etwas dafür getan hat, dass es diese Voreingenommenheit in den Köpfen der Menschen gibt. Dass sie da richtig im Geiste Antimaterialismus predigen, im Geiste das Gegenteil von Wahrheit, von Objektivität predigen. Das ist nachweisbar. Die haben sich nämlich durchgerungen, den Papst richtig für kontrafaktische Geistesleistung zu loben. Ich lese mal einen Soziologen vor. Die Divisionen des Papstes von Karl Otto Hondrich. Die Herausforderung, das ist die wachsende Weltbevölkerung der 7 Milliarden Menschen mit ihren Gegensätzen, Spannungen und Zerreißproben. Ihr friedliches Zusammenleben ist die Aufgabe. Was aber ist die Lösung? Märkte, legitime staatliche Gewalt und Moral in der Weltgesellschaft schaffen mehr Konflikte, als sie lösen. Ist ja interessant, was der Mann behauptet. Schaffen mehr Konflikte, als sie lösen. Märkte schließen nicht nur ein, sondern auch aus. Staatliche Gewalten stoßen aufeinander. Unter dem Banner der Menschenrechte verwandelt sich die Forderung der gegenseitigen Anerkennung der Kulturen in eine moralische Angriffswaffe der westlichen Kultur. Man möchte meinen, arbeitet er sich jetzt doch noch zu ein bisschen Wahrheit vor. Für die Einigkeit der Welt sind die rationalen Konstruktionen der Ökonomie, der Politik, der philosophischen Ethik und des Rechts zwar unersetzbar, aber sie reichen nicht aus. Merkt ihr jetzt, wo er hinsteuert? Trotzdem will er Einigkeit haben. Können die christlichen Werte der Friedlichkeit und der Brüderlichkeit, wie die Kirche und der Papst sie vertreten, die Lücke füllen? Der Soziologe sagt ja. Die soziale Welt lechzt nach Einheit und ist doch in sich gegensätzlicher denn je. Die Einheit der Welt kann nur als eine Einheit der Gegensätze vorgestellt werden. Das hat der Papst getan. Mit der Rücksichtslosigkeit moralischer Urteile und der Nachsicht im Menschlichen. In der Selbstverständlichkeit eines Glaubens, der den Glauben anderer anerkennt und von ihnen anerkannt wird. Er hat auf seine Weise unmissionarisch missioniert, durch Besuche in aller Welt, mit denen er den Besuchten Respekt und Liebe bezeugt hat. Der Mann bekennt sich dazu, dass der Papst eine Einheit erschwindelt hat und findet das gut. Das ist ein richtiges Bekenntnis zum theoretischen Antimaterialismus. Zu einer Denkungsart im Gegensatz zur Wahrheit. Und ein anderer von diesen Geistesriesen, der setzt gleich auch noch in Sachen praktischem Antimaterialismus nach. Dass man auch im Praktischen aufhört, sich an irgendetwas zu halten, was da drin Hand und Fuß hat, dass es einem gut bekommt. Der Spiegel traut sich die Frage zu stellen, ob der Papst praktisch nicht manchmal auch in die Irre geführt hat. Und fragt, was ist gut am Verbot, sich vor AIDS mit Kondomen zu schützen? Und jetzt antwortet ein Philosoph und Kulturwissenschaftler, den ich in meinem Studium noch mit dem Ruf kennengelernt habe, er sei links, Rüdiger Safranski. Wir sind schnell dabei, das alles zurückzuweisen. Beim zweiten Nachdenken entdecken wir aber einen Berg unbewältigter Probleme. Was ist eigentlich modern auf dem Gebiet der Sexualmoral? Was ist geschehen, seit durch die Pille dieser eigenartige Schicksalsknoten aus Sex und Fortpflanzung aufgelöst worden ist. Sexualität ist auch geheimnislos geworden. Die Kultur von Liebe und Sex ist nicht reicher geworden an dieser päpstlichen Verteidigung des Lebens und seiner Unverfügbarkeit ist etwas Wahres dran. Der hat den Rad ab. Die andere Seite von einer Orientierung braucht der Mensch. Ganz selbstverständlich operieren diese ansonsten sehr auf Einzelwissenschaftlertum und Differenziertheit bedachten Geistesriesen mit dieser Lüge von dem in sich einigen Kollektivsubjekt Menschheit und Mensch. Wieder der Soziologe. Gleich an die Stelle anschließend, die ich schon vorgelesen habe, geht es so weiter. Durch seine leibliche Präsenz hat Johannes Paul mehr überzeugt als durch sein Dogma. Also wenn mir das einer sagen würde, ich weiß nicht, ob ich mit dem Freund bliebe. Vielleicht würde ich ja Schlankheitskur einlegen. In einer Welt, in der normalerweise Interessen, Ideen, Macht und Rechte verfochten und verkörpert werden, hat er das Leibliche verkörpert wie kein anderer. Er hat Leib und Seele eingesetzt und damit das, was alle Menschen gemein haben. Der lobt den für diesen widerwärtigen Schwindel, den der da abgezogen hat. Der lobt ihn für diese inszenierte Lüge, dass alle Menschen mit dem Papst dieses Dogma, der wir sind doch alle von gleichem Holz geschnitten, Ebenbild Gottes, gemeinsame Diener seiner höchsten Gebote, bis in den Tod durch inszeniert hat, indem er da sein Verrecken fernsehkameragerecht vorgeführt hat und diesen Effekt angestachelt hat, dass das Gattungswesen Mensch zum Mitleid befähigt ist. Und dann kurz die Rührung kriegt, dem geht's nicht gut, dem Alten. Der kriegt ja nichts mehr raus. Jetzt hat der damit schon diese falsche geistige Botschaft in die Welt setzen wollen, inszeniert, dass das doch wohl der Beweis dafür ist. Weil man irgendwie gattungsbiologisch von einer Sorte ist. Dass man dann doch wohl auch geistig, willentlich und gesellschaftlich mehr oder weniger in einen Topf gehört. Und ein Intellektueller guckt sich diese Inszenierung an und sagt nicht etwa, das ist ja ein Schwindel, sondern er sagt, und das ist gut so. Dito Safranski, der legt jetzt richtig los. Er hat Leiden, Todesangst und vor allem Krankheitsscham überwunden. Den Spiegel spiegelt es noch ein bisschen. Der Satz klingt sehr heilig. Das darf er auch, sagt Safranski, weil der Papst das Leiden in das Selbstverständliche des menschlichen Lebens zurückgeholt hat. Es ist ja ziemlicher Schwachsinn, das als Leistung zu behaupten. Da muss man erstmal auf die Idee kommen. Den Menschen befällt der Zerfall und der sagt, das war vielleicht eine Leistung. Der hat den Zerfall ins Leben zurückgeholt. Junge, Junge. Er war hier kein Theoretiker, sondern ein Mensch auf einer öffentlichen Bühne. Und es ist nicht beschuldigend gemeint, sondern es geht so weiter. Jeder konnte sehen, dass es eine innere Stärke durch Spiritualität gibt. Es gibt Edleres als Leben, verkündet er. Da äußern sich richtig Leute aus der Warte der Wissenschaft, aus dem kritischen Wächteramt des Journalismus, als Beglaubiger, dass das gut so ist, wenn die Massen so idealistisch unterwegs sind. Wenn sie nicht an sich, sondern an Höheres denken. Sachen, die früher mal ein wenig gegen die Religion eingewandt worden sind, die werden jetzt zitiert, und zwar im Tonfall doll. Das ist gut so. Der Spiegel, jetzt im Hauptartikel, ein Mystiker, der seine Entscheidungen auf Knien fällt, scheint jungen Menschen mitunter näher zu sein als ein Kanzler, der alle Zahlen kennt. Ein Moralist, der ins Gewissen und nicht nach dem Munde redete, besaß mehr Charisma als jede Popgröße. Er rief auf, im Menschenstaat den Gottesstaat zu errichten, das Salz der Erde zu sein und das Licht der Welt. Teenager brachen darüber in Freudentränen aus. Beobachter sprachen von einem Rockkonzert ohne Drogen. Der Marx hat mal gemeint, man könnte die Religion damit kritisieren, dass man sagt, das sei Opium des Volkes. Die sagen doll. Ohne Opium sind die so geknallt, als hätten sie sich einen gesetzt. Vielleicht ist die Sprache der Religion schon immer der Ekstase verwandt und damit eine Verbündete der Jugend gewesen. Bereits der junge Augustinus tanzte und sang, wenn er Gott pries. Und schluchzte in seinen Gebeten. Da tut sich doch ein Abgrund auf. also den gelebten religiösen Wahn loben, das gilt heute als volksfreundliche Aufklärung. Wie gesagt, das ist elitär. Und das waren Leute, die die Distanz bewahren, die katholische Lehre nicht zu teilen, aber gerade aus dem Standpunkt heraus umso mehr Reklame für sie zu machen. Ja, die stellen sich auf und fangen an, vielleicht noch gängige Einwände gegen diese Sorte denken, zu bekämpfen. Wieder der Safranski. Der Spiegel fragt, na, ist es denn wirklich so toll mit der Religion? Trotzdem profitiert die Kirche im Alltag kaum von dem Ruf des Papstes und so. Und der Safranski legt los. Die alltägliche Religionslosigkeit hängt damit zusammen, dass diese metaphysischen Bedürfnisse durch das Zuhause-Sein in virtuellen Bilderwelten schon abgegolten sind. Man findet neben der Wirklichkeit seinen Platz in den Medien. Fernsehen ist die Metaphysik für das Volk. Jetzt sagt der, er findet es schlecht. Im Fernsehen ist Opiumersatz unterwegs. Außerdem, in Wohlfahrtsstaaten wird das Schicksal durch deren Fürsorge zum bloßen Schadensfall. Auch das entzieht der Religion Energie. Not lehrt nicht mehr beten, wenn die Versicherung bereitsteht. Das sind so Stellen, wo ich immer sage, ich wünsche dem Mann, dass dem widerfährt, was er anderen wünscht. Viel Not, damit er das Beten lehrt. Das Publikum verspürt bei der Begegnung von Mystik und Medien immer mehr den Wunsch, wie schön wäre es zu glauben. Das letzte Argument ist dann das des billigen Opportunismus. Der Papst ist die globalisierte moralische Instanz, sagt dieser Gordon Ash. Da ist gleich das Argument, weil indem die Moral weltweit so anerkannt ist, ist das doch das Argument, sie antikritisch erst recht noch mehr zu vervielfältigen. Tja, ein kleines Fazit. Diese verrückte Figur des Christenmenschen, dieser merkwürdige Mensch mit der merkwürdigen Geisteshaltung, dass der sich ganz selbstverständlich sein gesamtes Leben als so ist nun mal das Jammertal zurechtlegt. Und zwar nicht, um sich diese Scheiße mal klar zu machen, sich darüber zu beschweren, dass das so ist, sich zurechtzulegen, wie man dagegen was unternehmen könnte, vielleicht gar rebellieren könnte, sondern um mit dieser lockeren Selbstverständlichkeit zu lächeln, die lächeln immer, zu sagen, so ist nun mal das Jammertal und dieses mein Leben nehme ich freudig an. Und ich bin ganz dankbar, dass ich so ein schönes, großes, schweres Kreuz zu tragen habe bis an mein Lebensende. Daran wächst man. Dieser Mensch mit dieser eigentümlichen Denkungsart, die wirklich im Wortsinn vom Verstand verlassen ist, der scheint doch irgendwie genau der richtige, freie und mündige Bürger für den Kapitalismus zu sein. Genau der Vogel mit der Denkungsart, den der Kapitalismus und die moderne Demokratie braucht. Und das spricht gegen beide. Das wäre mein Fazit.